Am 11. April, schon spät, aber immerhin noch möglich, gastierte Käsebier im Wintergarten. Im Foyer traf man alles, was bei Premieren in Berlin zu sehen war. Margot hatte ihren neuesten Begleiter mitgebracht, es war ein Ausländer, ein Herr von einer südamerikanischen Gesandtschaft, mit dem sie herrlich Französisch sprechen konnte. Plus parisien qu'une parisienne, wenn sie junge Mädchen traf, so sagte sie ma chère mit einem lang ausgezogenen E am Ende. Sie hielt seit einiger Zeit nicht mehr so viel von Literatur und pflegte mehr Attachés und Legationsräte mit dekorativen Namen. Käthe war da, sah sehr gut aus. Sie hatte sich schnell entschlossen eine möblierte Wohnung genommen und begann schon eine Menge Kunden zu haben. Sie trug ein schönes, schwarzes Georgette-Kleid, das sie sich geliehen hatte. Margot hatte walnussgroße rosa Perlen um den Hals und einen Paillettmantel, das neueste aus Paris. Bankier Muschler war da mit Gattin Teddy, Bankier Reinhard Hersheimer und Frau, Graf Dinkelsbühl, der Golf- und Polospieler, Herr von Trappen vom Auswärtigen Amt und Frau Gabriele Meyer-Levin. Waldschmidt mit seiner jüngeren Tochter in einer Loge mit Lambeck zusammen. Die Aja Müller war da, links der Dramatiker, rechts der Bankdirektorensohn. Das heißt, von da sein konnte keine Rede sein. Sie trat auf, muss man sagen, flankiert von beiden, in einem rosa Kleid schon ganz lang, sehr nackt, mit einem übertrieben bunten Gesicht und Ohrringen in der Größe von afrikanischen Nasenringen. »Die Aja Müller ganz lang«, sagte Frau Muschler zu ihrem Mann. Die beiden begleitenden Herren waren gut aufeinander abgestimmt, blond und schwarz. Es war ein ganz großer Abend. Denn nicht die Varieté, sondern die Theaterkritiker waren gekommen. Ixo stand da, Miermann, Oechsli. Liefen schüttelte Hände enthusiasmiert und verzückt. Es war Frechters Abend, denn Frechter hatte dem Agenten Blumentopf zugeredet, den Käsebier zu engagieren. Wenn nicht, würde er im Kabarett Käsebier groß aufziehen. Frechter hatte bewirkt, dass die Theaterkritiker eingeladen wurden und nicht die Varieté-Kritiker, was ein großer Unterschied ist bei der Zeitung. Varieté ist Lokales, aber Theater gehört zu Wissenschaft und Kunst, also zum Feuilleton. Wird über etwas im lokalen Teil geschrieben, so ist es fast gar nichts, wenn es unter 10 Toten ist, aber im Feuilleton bekommt auch die mindere Sache Bedeutung. Ein Kabarettist, der vom Theaterkritiker besprochen wird, kann beinahe schon den Mephisto spielen. Es ist überhaupt der Maßstab, wer vom Varieté und wer vom Theaterkritiker besprochen wird. Das sind so Nuancen, die alle Frechter kannte und auf die es ankommt. Golisch war da und Maya Paris. Frechter sah nach dem Rechten, im Vorraum lagen die Hefte. Käsebier, ein Berliner Volkssänger, was er ist und wie er wurde. Vorrede Frechter. Sie gingen reißend ab. Skandal, dachte Golisch. Statt dass einem der Frechter 10 Hefte ins Haus geschickt hätte, muss ich mir selber eins kaufen. Er kaufte es sich zu 1,50. Sah seinen Artikel. Sehr gut, dachte er. Aber umsonst. Ich denke nicht daran. Es ist wirklich eine Unverschämtheit. Den werde ich mir langen. Noch schwirrten Stimmen im Raum. Die Müller rief zu Liefen über 5 Parkettreihen. »Na, Herzchen, süße Gliederpuppe, willst du in der Pause deinen zierlichen Körper zu mir schwenken?« Liefen rief. »Der schönen Mutter, schöneren Tochter, Salute!« Miermann sagte zu Käthe, die neben ihm saß, »er kennt Horaz, aber nur halb. O matre pulcra filia pulcrior, o Mutter schöner noch als deine schöne Tochter. Auch Sie, meine gnädigste, liebe Frau Käthe, ich darf doch so zu Ihnen sagen, möchte ich mit einem klassischen Wort begrüßen. Recepto dulce mi furere est amico. Süß ist es zu rasen, da mir die Freundin wiederkehrt. Klingt schön, sagte Käthe. Sie freute sich über den bedeutenden Mann, aber sie fand ihn passé, stark passé mit seinen lateinischen Zitaten. »Verstehen Sie übrigens was von Musik?«
»Nein, gänzlich unmusikalisch.«
»Ich auch nicht. Dann werden wir ja umso besser drüber schreiben.« Zuerst beugten auf der Bühne die berühmten Mädchen Rümpfe, streckten Beine in die Luft, ohne Zweifel eine gesunde Tonübung für 5- bis 16-Jährige. Aber ein Teil der Mädchen befand sich an der Wende der 40. 2x900 Augen, davon mehr als die Hälfte männliche, starrten aus dem Dunkel. Nackte Beine als Massenerscheinung sind ungemein peinlich. Lächeln als Massenerscheinung ist schamerregend, weil unverhüllte Prostitution. 15 Frauen zu 200 Männern mildert die Sache allerdings. Sodann begann eine schnelle Musik, zu der Menschen sich aufeinanderstellten, von Wippen abschnellten, Mut- und Geschicklichkeitsübungen vollführten. Das Ganze dirigierte eine vollbusige schwarze Frau, eine jüdische Mutter von 45 bis 50 Jahren. Dazu trug sie ein lichtgrünes Trikot und rosa Röckchen. Die Arme. Inder traten auf, ließen Papier im Feuer nicht verbrennen, heilten zerschnittenen Stoff, schieden mit bloßen Händen Feuer von Wasser. Aber es roch alles verdächtig nach doppelten Böden. Miermann ergriff Käthes Hand, beugte sich, küsste die Hand, dann legte er ihr seine breite, ungepflegte Rechte auf den Oberschenkel. Käthe schob sie sanft, sehr sanft, übersanft, jede Kränkung vermeidend beiseite. In einer Damenkapelle machte eine Seifenpuppe hungrige Augen ins Publikum, räkelte sich und blähte nüstern. Sicher würde sie erzählen, ihr Vater, höherer Beamter, habe sie mitten in der Ausbildung ihrer Stimme verstoßen, weil ein Offizier sie mit einem Kind im Leibe verlassen habe, wenn die hungrigen Augen den Appetit eines der 10.000 Angestellten dieser nördlichen Stadt erregen würden. Es war Pause. Golisch suchte Frechter. Er stellte ihn.
»Nasilump, eigentlich müsste man Ihnen ja eine brennen.«
Frechter nahm ernst für Witz. »Womit kann ich Ihnen dienen, Herr von Goethe?«
»Quatschen Sie keine Opern, Sie wissen ganz gut. Unser einer sitzt ja auf der Galeere, wir sind ja Galeerensklaven. Aber wie Sie sich das denken, bloß für die Ehre des Gedrucktwerdens arbeiten, ist nicht. Also, wie viel? Pinke, pinke, hä? Zaster, hä?«
Und er streifte mit dem Daumen die anderen Finger entlang.
»Elender Betrüger, Sie!«
»Aber Herr Golisch, ich wollte Sie doch nicht um Ihr Honorar prellen. Wie können Sie so etwas von mir denken?«
»Von Ihnen denke ich doch ganz andere Sachen.«
»Ich wagte Ihnen nur nicht 20 Mark anzubieten. Das ist nämlich das Höchste, was ich Ihnen zahlen kann.«
»Was haben Sie denn bekommen, Herr?«
»Ach, auch kaum was. Und was meinen Sie, was ich für Mühe hatte, bis ich die Beiträge zusammen hatte?«
»Ich bin kein Amateur, Herr. Ich habe eine anständige Schriftstellerei. Hier Geld, hier Ware, ruckzuck. Ich arbeite nicht auf Lager und ich treibe dadurch auch keine Preisdrückerei.
Wie gesagt, Herr Golisch, wenn Sie 20 Mark wollen...
Na, 25 Mark.
Gut, 25. Ich schicke es Ihnen. Im Übrigen rufe ich Sie einmal an. Ich habe verschiedene Pläne mit Ihnen.«
Käthe sagte zu mir, Mann... »Es wäre sehr freundlich, wenn Sie mir ein paar Journalisten vorstellen würden.«
Miermann war glücklich und steuerte auf Golisch zu.
»Darf ich bekannt machen, Herr Emil Golisch?«
Golisch verbeugte sich und sagte,
»Berliner Rundschau.«
Käthe lachte. »Warum nennen Sie gleich Ihr Blatt?«
Miermann war so freundlich und hat ausnahmsweise meinen Privatnamen genannt. Ein Journalist stellt sich vor, indem er sagt Berliner Rundschau oder Berliner Tageszeitung oder Allgemeines Blatt. Wir sind nämlich keine Menschen, müssen Sie wissen. Wir sind eine Art von,
von Galeerensklaven, ergänzte Miermann.
Wir haben Stempel eingebrannt, sagte Golisch.
Käthe hatte ein erstarrtes Lächeln.
Sie dachte, wie komme ich so weit, dass ich mit dem Golisch wegen des Gymnastikunterrichts sprechen kann?
»Wir sind alle Galeerensklaven«, sagte sie.
»Woran sind Sie gekettet?«, fragte Golisch.
»Ich bin Gymnastiklehrerin.«
»Das muss doch sehr amüsant sein.«
»Ist es auch. Hoffentlich auch einträglich.«
»Haben Sie viel zu tun?«
»Was macht sich?«
»Ich habe eine ganz besondere Methode. Teils Mensendiek, teils Loheland. Das muss ich mir mal ansehen.
Rufen Sie mich einmal an. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung.«
Miermann lächelte.
»Sie sind tüchtig«,
sagte er im Weitergehen, als sie auf Frechter stießen. Frechter begrüßte Miermann. »Guten Tag, Herr Miermann. Bald kommt Käsebier. Ich sage Ihnen, ein solches Naturtalent kommt selten vor. Kind aus dem Volk, ganz unbewusst, naiv. Für solch feinen Essayisten wie Sie eine Fundgrube. Ich wollte Sie übrigens längst anrufen. Wie ist das mit Ihren schönen Versen? Ich sah das Buch Heimweg neulich als Restauflage auf einem Bücherwagen. Man müsste es neu auflegen.
Aber, Herr Frechter, stille Verse. Heutzutage, wir leben trotz alledem in Deutschland. Es gibt auch dafür noch ein Publikum. Nicht nur die Schreier machen's.
Sehen Sie, ein so herrlicher Dichter wie Hermann Stehr hat seine Gemeinde. Warum sollte ein Miermann sie nicht finden?
Bücher von mir lesen nur Leute, die sie geschenkt kriegen. Versuchen Sie es mal als Beigabe zu Rasierklingen.
Aber, Herr Miermann, die meisten Leute, die die Berliner Rundschau lesen, sehen zuerst nach, ob sie keinen Miermann finden.
Da kriegen Sie mich doch auch umsonst, als Zugabe zur Zeitung.
Ich möchte trotzdem mal wegen des Lyrikbuches mit einem Verleger sprechen.
Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Tun Sie's.
Aber warten Sie, bis ich Käsebierlieder schreibe.
Waldschmidt sagte zu Lambeck, sehen Sie jemanden, den Sie nicht sehen?
Tu Berlin sozusagen. Und alles Ihr Werk, das heißt unser Werk. So muss es sein. Sehen Sie, Verleger und Dichter arbeiten zusammen. Ich forderte Sie auf, Berlin-Artikel zu schreiben. Sie schrieben über Käsebier. Das Resultat ist der heutige Abend.
Ich kann leider diesen Entdeckerruhm nicht für mich in Anspruch nehmen. Herr Frechter hat mich auf Käsebier aufmerksam gemacht.
Wer ist Herr Frechter? Hey, ich habe mir da vorhin ein Buch gekauft. Herausgeber Frechter, eingeleitet von Frechter. Ist Käsebier vielleicht überhaupt eine Erfindung von Frechter? Von Zeit zu Zeit tauchen in Berlin junge Leute auf, von denen man keine Ahnung hat. 3 Wochen später sind sie wer?
Der Frechter soll auch das Käsebier-Arrangement an den Wintergarten vermittelt haben.
Inzwischen stand Käthe bei Margot Weismann.
»Enchanté de vous voir«, sagte Margot zu Käthe wegen des fremden Herrn.
»Enchanté«, sagte auch Käthe. Der Herr sagte, »c'était très chic, ça, très chic.« Käthe sagte, »ja, fand ich auch, ich bin neugierig auf Käsebier.«
»Einfach toll«, sagte Margot, »fabelhaft, fantastisch, großartig.«
»Wann kommen Sie endlich zu mir, hm?«
»Aber meine Liebe, bestimmt. Ich wollte Sie längst anrufen. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Sie wissen aber, wie das ist. Man ist so überlastet. Wir suchen doch Wohnung. Wir wollen in den alten Westen zurück und dann ist meine Köchin krank. Ich esse jeden Mittag mit Otto im Bristol. Schrecklich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was man durchmachen muss.«
»Guten Abend«, sagte Bankier Muschler und trat hinzu.
»Guten Tag«, sagte Frau Teddy Muschler. »Meine Liebe, man sieht Sie ja gar nicht mehr. Wie geht es Ihnen?«
»Wie nett, dass wir uns treffen. Ich wollte Sie längst anrufen. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen«, sagte Margot. »Ich habe so viel im Kopf gehabt die letzte Zeit. Ich bin gar nicht mehr zu mir selber gekommen. Meine Köchin ist krank.«
»Na, das ist ja entsetzlich«, sagte Frau Muschler und sah Herrn Rechtsanwalt Schrader an.
»Guten Abend«, sagte der im Vorbeigehen und streifte Frau Muschler mit der Hand, obzwar es seit 14 Tagen aus war. Rechtsanwalt Schrade war Syndikus gewesen. Er hatte seine Kündigung in der Tasche. Zudem hatte er Schulden.
Er ging mit einem anderen jungen Mann. Er sagte, nur nicht unterkriegen lassen. Trägt man einen fleckigen Anzug, ist es aus.
Vielleicht, sagte der, aber ich habe Wechselschulden. Können wir nicht mit Muschler zu Abend essen?
Ich glaube, Muschler hat heute wahnsinnig an der Börse verloren. 100.000 Mark. Er hat Alabäs gefixt und plötzlich ging's aufwärts.
Auf Wiedersehen, sagte Bankier Muschler. Wir sind gespannt auf Käsebier. Au revoir, Monsieur.
Au revoir, rief die Muschlerin.
Wir telefonieren einmal,
sagte Margot Weismann.
Ich rufe mal an, sagte Käthe.
Wir telefonieren einmal, sagte Frau Muschler.
Es ist gar nicht zu sagen, was die Margot Weismann für ein Glück hat, sagte Teddy, als sie mit Muschler wieder auf ihren Platz ging. 100 Personen hat sie eingeladen und nicht eine Absage bekommen. Denk dir, bei 100 Personen muss ich auf 20 Absagen rechnen. Und Vizepräsidentin vom Autoclub ist sie auch. Weißt du, das Kleid, das sie anhat, ist bestimmt von der Marbach und hat 600 Mark gekostet. Ich bin ja auch dämlich. Meins hat genau solche Flügel gehabt. Ich habe es extra jetzt zu Gerstl gegeben, damit sie sie abtrennen.
Das Theater wurde verdunkelt. Nein, man war nicht mehr in der Hasenheide. Nein, man war in der großen Welt des Varietés. Nicht mehr herrschte das kindliche Vergnügen. Nicht mehr flatterten Tauben, nicht mehr spielten sie ein albernes Theaterstück, nicht mehr herrschte eine glückliche und wohlwollende Stimmung, sondern es ging hart auf hart. Es ging nicht nur um Engagement, sondern um den Weltruhm. Man war hochgekommen aus dem grünen Wagen, aus der von Stricken umgrenzten Wiese, aus dem grünen Wagen war man gekommen. Elendes Zirkusvolk. Auf ein Gestänge von Leitern, Schaukeln, Ringen und ausgespannten Netzen fielen Scheinwerfer. 3 schöne Menschen im Trikot ergriffen sinnlos 30 Meter über dem Boden Schaukeln, überschlugen sich in der Luft 1, 2, 3 Mal, ergriffen wieder Schaukeln, kehrten zurück, wechselten die Ringe. Um sich 3-mal in der Luft zu überschlagen, führten sie ein hartes Leben. Ohne zu trinken, ohne zu lieben, mit zusammengebissenen Zähnen arbeitend von früh bis spät, ohne Umwege und Abenteuer, immer die Leistung, das Ziel im Auge, sich 3-mal in der Luft zu überschlagen und das richtige Seil zu ergreifen. Weil dies alles äußerst gefährlich ist, war 10 Meter über dem Erdboden ein dichtes Netz gespannt. Lambeck dachte an die Worte von Fräulein Dr. Kohler. Vernunftlos, also die Menschlichkeit negierend und darum unendlich traurig. Körpergeschicklichkeit zum Endzweck der Körpergeschicklichkeit als Lebensausfüllung, nicht als Erholung, als Rekreation, welches Wiedergeburt, Erneuerung bedeutet, ist peinlich. Die Todesgefahr eines anderen als Unterhaltung, als Amüsement, ist Rückfall in das Mittelalter gleichbedeutend mit dem Schauspiel des Scheiterhaufens auf öffentliche Märkte. Und Lambeck dachte, dass es instruktiv sei, zu sehen, wie es darauf ankommt, auf nichts weiter als darauf, das rechte Seil zu ergreifen. Die nächste Nummer war hervorragend albern. Leute strengten sich an, 4 Kugeln in die Luft zu werfen und mit Leuchtern auf der Nase sie anderen wegzufangen, mit völlig ungeeigneten Gegenständen Ball zu spielen. Dann kamen 7 Leute, die alle als Kinder maskiert waren, die Mädchen in roten Atlaskleidern, in gelben Atlasanzügen, die Knaben, die mit einem ungeheuren englisch-amerikanischen Geschrei Tische umwarfen, den Stühlen die Beine abbrachen, über schiefe Ebenen radelten, übereinander herfielen, über Tisch und Bänke sprangen und dabei einen jugendlich muntereren, wilden Lärm verursachten, bis sie springend und jauchzend wegliefen. Die harte Musik des Varietés, laut und voll Blech, wurde still. Der Vorhang ging wieder auf. Ein herrlicher, sanfter Hintergrund, zarteste rosa Seide mit Silber und blassestem Grün, eine fremde, ganz stille Welt. Davor standen 7 Südchinesen in mattem Gelb und Blau und lächelten. Sie waren schön wie der Abend, wie große Blumen auf Gewässern, die nie ein Luftzug aufrührt, wie Efeu um altes Gemäuer. Sie begannen sich aufzulösen, nur noch Gummi zu sein, der sich ziehen lässt. Sie wandten sich wie Pantherkatzen. Sie standen aufeinander, sie sprangen nach unten. Oh, man konnte es nicht springen nennen. Sie flogen nach unten und flogen nach oben. Und ein kleiner Knabe überschlug sich dutzendmal, dann ging er still beiseite. Über all dem leuchtete sanft ein silberner Drache, blassgrüne Lotusblumen auf rosenfarbenem Atlas. Der Osten versank. Und? Georg Käsebier erschien. Georg Käsebier, Blut vom Blut dieser Stadt. Um Auge und Mund 1000 Fältchen des Spotts, der Mokerie, der Verwegenheit, des Witzes, ja, jener feinsten Scham, der Scham über Gefühle. Mensch muss Liebe schön sein. In Zelt 2 an der Spree bei einer Tasse Kaffee habe ich Lieschen zuerst mal geküsst. Warum willst du nicht mit ihm auf den Rummel gehen? War es nicht Berlin? Hof an Hof, Mensch an Mensch. Wie soll er schlafen durch die dünne Wand? War es nicht Berlin von Westen nach Osten? Ich tanz Scherzen, du tanz Scherzen, er tanz Scherzen, und was tun Sie? Ich brauch Vorschuss, du brauchst Vorschuss, er braucht Vorschuss, und was brauchen Sie? Aber von Stempeln sang er nichts. Er war ein liebenswürdiger Mensch. Er sagte den Menschen nicht gern etwas Unangenehmes. Er dachte nicht daran, dass Revolution zurzeit im Westen getragen wurde. Alle waren entzückt. Es war ein Bombenerfolg. Miermann fand ihn vorzüglich. Das Ungemachte, dass er hässlich ist, ohne Schmalz, ohne Kitsch, sehr gut. Ixo sagte, habe ich zu viel gesagt? Die Müller schrie Öxli zu, kapitale Sache, was? Pallenberg und Gülbert, nicht? Mein Zuckerhäschen, mein Goldschnütchen, mein 5-mal teures Leben. Ich warte auf Ihren Anruf. Glauben Sie nun wieder nicht? Tatsächlich ernst beiseite. Was wäre ernst als die Liebe? Wollen wir noch zusammen ausgehen oder lieben Sie mich nicht mehr? Mich, die kleine Waldfee. Wieso das denn? Der Öxli schüttelte den Kopf. Grässliches Weib, sagte Miermann. Käthe sagte, furchtbar geräuschvoll.